Ja, und bei den ganzen Grüßen schließe ich mich gleich noch an. Schöne Grüße aus meiner oder aus unserer Heimatgemeinde, von der Brüdergemeinde aus der Margaretenstraße in Rostock. Wir denken auch immer mit an euch, fühlen uns mit euch verbunden. Und wenn jemand zum Predigen hier ist, dann wird ihm immer ein Gruß mitgegeben sozusagen. Ich grüße zurück. Vielen Dank. Ich möchte die heutige Predigt mal einleiten mit einer Anekdote, die ich im Buch, einige von euch kennen das vielleicht auch, von Werner Gitt mal gelesen habe und die ganz gut auch zu unserem Thema heute passt. Ich lese uns mal diese Anekdote. Überschrieben ist diese kleine Kurzgeschichte mit den Worten ostpreußische Bibelauslegung. Das ist also nach einer Anekdote aus meiner ostpreußischen Heimat, hat Werner Gitt geschrieben. Da hatte ein Dorfschullehrer im Religionsunterricht die Bergpredigt behandelt und dabei den Kindern das Wort nahegebracht: Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Ein Bauer hatte sich darüber geärgert, als der Sohn zu Hause davon erzählte. Als er den Lehrer auf dem Feld antraf, wollte er die Probe aufs Exempel machen. Er fragte den Lehrer, ob er zu dem stehe, was er die Kinder lehre. Aber natürlich, sagte der Lehrer, das steht doch im Evangelium. Darauf holte der Bauer kräftig aus und versetzte ihm einen heftigen Backenstreich. Als der Lehrer sich empörte, zitierte der Bauer: Dem biete auch die andere Seite da. Und er erteilte ihm nicht mit minderer Wucht einen Schlag auf die linke Backe. Als bibelfester Mann konterte der Lehrer: Es steht aber auch geschrieben, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch wieder messen. Und man wird euch noch dazugeben, und holte mit dieser Begründung zum Gegenschlag aus. Es kam auf diese Weise nun zu einer heftigen Schlägerei, zu einem heftigen Schlagabtausch, wobei jeder Hieb mit einem Bibelwort begründet wurde. Zur selben Zeit fuhr ein Kutscher mit seinem Knecht die Straße entlang und bemerkte die Schlägerei auf dem Feld. Er ließ sofort den Wagen halten und sagte zu seinem Knecht: Johann, schau doch mal nach, was mit den beiden da los ist. Dieser eilte hin, sah sich das Schauspiel an, kam gemächlichen Schrittes zurück und erklärte seinem erregten Herrn: Ach, da ist weiter nichts los. Die beiden legen sich nur gegenseitig die Heilige Schrift aus. Eine lustige Begebenheit. Aber so sieht es tatsächlich vielerorts in dieser Welt aus, wenn Menschen sich gegenseitig kritisieren, wenn sie Kritik aneinander üben und Kritik aneinander haben. Nun habe ich mich vor einiger Zeit, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, gefragt: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Kritik allgemein, wie sie in der Welt üblich ist, und Kritik, wie sie unter Christen üblich sein sollte? Gibt es so etwas wie eine Art christlicher Kritik? Nun sind wir Christen ja in vielen Bereichen des Lebens aufgefordert, uns von der übrigen Welt ein bisschen abzuheben, uns zu unterscheiden. Der Apostel Paulus schrieb einmal in Römer 12, Vers 2 wörtlich die Aufforderung an uns: Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir sollen also in vielen Lebensbereichen einfach anders handeln, andere Entscheidungen treffen als Menschen, die Gott nicht kennen. Christen setzen zum Beispiel nicht auf Materialismus, weil sie wissen, es gibt ein Leben, das über dieses irdische Leben hinausgeht und das viel wichtiger ist. Christen sehen die Ehe im Gegensatz zu vielen Teilen unserer Gesellschaft heute schon nicht als Auslaufmodell, sondern sie wissen, dass das eine heilige Einrichtung Gottes ist, die kleinste Zelle der Gesellschaft, die erst Gesellschaft möglich macht. Und natürlich haben Christen ihre Not mit Abtreibung, weil das ungeborene Leben für Christen mehr ist als ein Zellhaufen, über den man frei verfügen kann, sondern jeder Mensch, ob geboren oder nicht geboren, ein genialer Gedanke Gottes ist. Möglichkeiten, sich vom Geist dieser Welt zu unterscheiden, gibt es also in vielen, vielen Bereichen des täglichen Lebens. Doch gibt es diese Unterschiede zwischen Christen und Nichtchristen nun auch in der Art, wie wir einander kritisieren, wie wir in Kritik miteinander umgehen? Ich glaube ja. Und Grundlage für meine Annahme ist ein Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 6. Und zwar meine ich die Verse 36 bis 45. Und diesen Text wollen wir jetzt einmal gemeinsam lesen und wollen ihn dann ein bisschen in Bezug auf das Thema kritisieren und Kritik untersuchen. Lukas Kapitel 6, Vers 36 bis 45. Wer eine Bibel dabei hat, den möchte ich ruhig Mut machen, mitzulesen und den Text mit aufzuschlagen. Lukas Kapitel 6, die Verse 36 und folgend. Da sagt Jesus zu seinen Zuhörern: Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Den Balken aber in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen. Auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Soweit also der Bibeltext, über den wir heute im Folgenden ein wenig nachdenken wollen. Christlich kritisieren lautet also unser Thema heute. Und nun möchte ich im Folgenden einmal drei Kennzeichen eines echt christlichen Kritikers herausstellen, woran dann hoffentlich automatisch deutlich wird, wie christliche Kritik sich von der allgemeinen weltlichen Kritik unterscheiden sollte. Drei Kennzeichen eines echt christlichen Kritikers also. Das erste Kennzeichen, um das es mir geht und das ich dem Text entnehme, habe ich mal formuliert: Der christliche Kritiker behandelt seinen Nächsten so, wie er selbst behandelt werden möchte. Das ist das erste Kennzeichen. Der christliche Kritiker behandelt seinen Nächsten so, wie er selbst behandelt werden möchte. Der Herr Jesus lehrt seine Zuhörer in den Versen 37 und 38, die wir eben gelesen haben, dass es in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Art Gesetzmäßigkeit gibt, die gilt. Sinngemäß bringt Jesus also zum Ausdruck: Wer positiv mit seinem Nächsten umgeht, dem wird der Nächste in der Regel ebenfalls positiv begegnen. Das ist natürlich keine Regel ohne Ausnahme, das ist schon klar. Es mag auch böse Menschen geben, die Gutes mit Schlechtem vergelten, keine Frage. Aber die Regel ist das selbst in einer sündigen Welt nicht. Selbst der Gottlose, dem Gutes getan wird, kann oft gar nicht anders, als einen Teil des Guten zurückzugeben. Und wenn wir in unsere Gesellschaft hineinhören, dann können wir das tatsächlich feststellen. Ich kenne einige Interviews mit reichen Leuten, die keinem christlichen Glauben anhängen, die überhaupt nicht religiös sind und die dennoch einen Teil ihres Vermögens in Projekte spenden, wo anderen Menschen geholfen wird. Und wenn sie dann in diesen Interviews gefragt werden: Was ist eure Motivation? Warum macht ihr das eigentlich? Dann hört man oft den Satz: Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, von dem, was ich habe, etwas zurückzugeben und andere teilhaben zu lassen. Wenn es nun aber einen Zusammenhang zwischen unserem Handeln an unserem Nächsten in positiver Hinsicht gibt, dann gilt das doch auch umgekehrt in negative Richtung, oder? Dann gilt doch auch, wer negativ mit seinem Nächsten umgeht, der hat gute Chancen, dass der Nächste ihm auch negativ begegnet und ihm Schlechtes tut. Und liebe Geschwister, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses Wirkprinzip eine große Ursache dafür ist, dass so viele zwischenmenschliche Beziehungen in dieser Welt kaputt gehen und entzweit sind. Die Beziehungen der Menschen sind so kaputt, weil wir nicht gottgewollt und gottgemäß aneinander handeln. Aber woran mangelt es uns Menschen im Umgang miteinander? Ich glaube, Jesus nennt in diesem Zusammenhang seinen Hörern hier ein Schlüsselwort. Und dieses Schlüsselwort lautet Barmherzigkeit, Vers 36. Seid nun barmherzig, sagt Jesus den Jüngern und den anderen Hörern, weil es in dieser Welt im Umgang der Menschen miteinander genau an dieser Barmherzigkeit mangelt. Hier herrscht oft Verständnislosigkeit für die Nöte und Zwänge des Nachbarn. Empathielosigkeit gegenüber dem Schicksal des Nächsten, Neid und Missgunst bis hinein in die tiefsten Beziehungen einer Familie. Und lieblose Kritik führt dann nicht selten in handfeste Konflikte hinein. Unter Nationen entstehen so Kriege, wie wir sie derzeit in der Ukraine oder im Nahen Osten erleben. Und in persönlichen Konflikten entstehen dann Erbstreitigkeiten, Rosenkriege oder wie wir auch immer unsere Streitigkeiten, unsere Auseinandersetzungen zu nennen pflegen. Überall fehlt es den Menschen im Umgang miteinander an Barmherzigkeit. Statt Anteil an der Not des Mitmenschen zu nehmen, richten wir uns lieber gegenseitig und verurteilen uns. Statt dem anderen etwas Gutes weiterzugeben von dem, was wir haben, halten wir das unsere akribisch zusammen und haben Angst, nur etwas abzugeben und zu verlieren. Und hier sind wir Christen aufgefordert, ganz bewusst anders zu handeln, aneinander und auch an der Welt, die um uns herum ist. Hier sollen wir nach Jesu Worten anders miteinander umgehen. Jesus sagt, richtet nicht, verurteilt nicht, lasst los und schließlich gebt dem anderen an eurer Seite. Mir kommt es manchmal so vor, als gehörte die Neigung, unseren Mitmenschen zu richten, irgendwie in unsere sündige DNA des Menschseins hinein. Und ich merke das ja an mir selbst am allerdeutlichsten. Wie oft bin ich versucht, über andere Personen in meinem Umfeld irgendwie Gericht zu halten? Und das, obwohl es objektiv überhaupt gar keine Gründe dafür gibt. Kennt ihr das an euch auch, dass ihr manchmal ein Urteil über euren Kollegen, über euren Nachbarn sprecht, obwohl ihr in gar keinem Verhältnis zu ihm steht, dass ein Urteil angemessen wäre? Da hat der Prediger nicht mal eine Krawatte umgebunden, so wie ich heute. Und schon fragt sich der ein oder andere, naja, wenn der sich nicht an die Etikette hält, was kann der mir heute wohl schon zu sagen haben? Schon wird das Wort relativiert, was er vielleicht in der Predigt bringt. Da kommt eine neue Schwester neu in die Gemeinde, die hat ein Kind, aber keinen Mann dazu. Und schon denken einige, naja, mit der im Glaubensleben kann es ja auch irgendwie nicht so weit her sein. Und ehe man die Hintergründe eines menschlichen Lebens kennt, hat man schon eine Schublade geöffnet, die Person hineingepackt und zugemacht. Das Urteil, das innere Urteil ist gefällt. Zack, fertig. Jesus sagt, richtet nicht. Und damit meint er, lass doch den Mitmenschen an deiner Seite einmal völlig urteilsfrei und völlig unbewertet neben dir stehen. Und auch wenn er noch so anders ist als du mit deinen eigenen Vorstellungen vom Leben. Ich denke, das ist keine leichte Übung für uns Menschen. Liebe Gemeinde, das ist eine Mammutaufgabe, die Jesus uns hier aufträgt, an der wir schwer zu arbeiten haben. Richtet nicht. Und dann gibt es doch manchmal auch Situationen im Leben, in denen wirklich jemand an uns schuldig wird. Umstände, wo sich tatsächlich jemand an uns schuldig macht, uns Unrecht tut. Haben wir nicht dann wenigstens das Recht, über ihn zu richten, ihn zu verurteilen, mit dieser Person zu brechen? Ist es nicht in solchen Situationen dann legitim, uns die Bestrafung unseres Nächsten zu wünschen? Nein, Jesus sagt, auch in so einer Situation ist es der bessere Umgang, den anderen nicht bestraft sehen zu wollen, sondern ihn loszulassen. Lasst los, rät Jesus den Jüngern und damit auch uns heute. Und versucht nicht, das Fehlverhalten der anderen euch gegenüber in gleicher Weise zurückzugeben. Besteht nicht in jeder kleinen Ungerechtigkeit gegen euch kompromisslos auf die Herstellung eures Rechtes, sondern bleibt auch in solchen spannungsgeladenen Situationen barmherzig gegeneinander. Und machen wir uns nichts vor, nur so wird in einer sündigen Welt, in der wir alle immer wieder aneinander schuldig werden, ein menschliches Miteinanderleben überhaupt möglich bleiben. Der christliche Kritiker behandelt seinen Nächsten also so, wie er selbst behandelt werden möchte, auch in Situationen, wo wir uns selber mal Kritik ausgesetzt sehen. Und wer von uns wünscht sich das nicht, dass andere uns vorurteilsfrei begegnen? Wer wünscht sich nicht, dass andere auch im Punkto kritisieren, uns dennoch akzeptieren und nicht abwertend behandeln und abstempeln? Nun müssen wir in diesem Zusammenhang natürlich noch eine Frage klären, die dem einen oder anderen vielleicht jetzt auf der Seele brennt, aus dem Text heraus. Was genau bedeutet es denn nun wirklich, wenn Jesus sagt, richtet nicht, verurteilt nicht? Ist das nicht im Grunde genommen jeglicher Ausschluss christlicher Kritik? Ist das nicht ein Verbot, dass wir uns überhaupt kritisieren dürfen und Missstände ansprechen dürfen? Ist das nicht vielleicht noch spitzer ausgedrückt und noch schlimmer formuliert, die Aufforderung, Ungerechtigkeiten zu dulden, zu übersehen, bis hin vielleicht zur Vertuschung von Straftaten? Manchmal hat man in gewissen kirchlichen Kreisen das Gefühl, dass Straftaten nicht unbedingt aufgearbeitet werden sollen? Nein. Aus dem biblischen Zusammenhang, aus der Gesamtaussage der Bibel heraus bin ich davon überzeugt, dass Jesus dies in unserem Bibeltext nicht ausdrücken wollte. Natürlich gibt es auch für uns Christen Situationen, in denen wir richten, bewerten und urteilen müssen. Ich denke nur an Eltern, ich bin ja selbst Vater, die versuchen, ihre Kinder zu erziehen. Echte Kindererziehung, die nicht anti-autoritär durchgeführt werden soll, sondern wo man den Charakter der Kinder wirklich zum Guten formen möchte, kommt gar nicht darum hin, auch die Kinder einmal zu beurteilen und in dieser oder jenen Sache auch mal eine Verurteilung zu sprechen und Konsequenzen spürbar zu machen. Ich denke an die vielen Christen, die als Vorgesetzte Mitarbeiter führen. Auch die haben gar keine andere Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu beurteilen, einmal eine Bewertung vorzunehmen, wer arbeitet wie mit. Und das, was Vorgesetzte oft in so ein Urteil reinschreiben, das hat Konsequenzen für den Mitarbeiter, das ist ausschlaggebend für die Weiterentwicklung seiner beruflichen Laufbahn. Und auch da sind wir Christen angehalten, unsere Arbeit zu tun. Da können sich christliche Vorgesetzte nicht einfach rausnehmen und sagen, das mache ich nicht. Bei mir sind alle gleich gut oder gleich schlecht oder wie auch immer. Und ich denke auch an die Lehrer beispielsweise. In 2 Wochen geht die Schule wieder los, die jedes Jahr aufs Neue auch ein Urteil über die Schüler in das Zeugnis schreiben müssen. Und auch da sind die Lehrer ja aufgefordert, das nicht nur alles schön zu schreiben, sondern möglichst die Wahrheit reinzuschreiben, damit das dem Kind zum Guten dient und vielleicht eine Änderung des Kurses erfolgen kann. Nein, das alles ist nicht unbiblisch, liebe Gemeinde. Jesus spricht in unserem Bibeltext vielmehr unsere innere Grundhaltung an. Die Frage, die Jesus uns stellen will, lautet, wie stehst du, wie stehe ich innerlich zum Richten über unseren Nächsten, zum Verurteilen, zum Fordern von Konsequenzen in Streitfragen? Bist du jemand, der die Kritik immer sucht? Bist du jemand, der immer Recht haben möchte? Oder liegt dir so ein rechthaberisches Verhalten fern? Was ist das Motiv für meine Kritik an meinem Nächsten? Macht es mir als reifer Bruder Spaß, die Predigten der Jüngeren zu zerpflücken, weil ich ihnen damit meine Überlegenheit zeigen möchte, weil ich mich in ein besseres Licht stellen möchte? Oder geht es mir wirklich darum, sie in ihrem Predigtdienst zu fördern, sie voranzubringen in ihrem Dienst für Gott und die Geschwister? Dient unsere Kritik an unserem Ehepartner, wenn er die Socken im Schlafzimmer liegen lässt oder sie den Klodeckel nicht runtermacht, gilt die Kritik wirklich einer konkreten Verbesserung einer bestimmten Situation? Oder macht es uns schon so ein bisschen Freude, aneinander rumzunörgeln und lieblos mit uns umzugehen? Der christliche Kritiker behandelt seinen Nächsten so, wie er selbst behandelt werden möchte. Das ist also das erste Kennzeichen christlicher Kritik. Ich komme zu einem zweiten Kennzeichen. Zweitens, der christliche Kritiker kritisiert seinen Nächsten nur im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit. Auch das ist ganz wichtig. Der christliche Kritiker kritisiert seinen Nächsten nur, indem er sich bewusst macht, dass er selbst ein fehlbarer Mensch ist. Die Gemeinde Gottes in dieser Welt ist ja alles andere als eine homogene Masse bestehend aus gleichgeschalteten Christen. Nein, Gottes Volk ist absolut vielfältig und eine bunte Gemeinde. Zur Gemeinde gehören Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen. Gemeinde Gottes, das sind Menschen aus unterschiedlichsten Nationen. Und zur Gemeinde gehören Menschen unterschiedlichster Begabungen und unterschiedlichster Berufungen. Und Christen bekleiden demzufolge ganz verschiedene Ämter. Zur Gemeinde Gottes gehören die gereiften Christen, die schon lange den Weg des Glaubens gehen, genauso wie die, die ganz neu dazugehören, die Glaubensanfänger. Aber bei aller Unterschiedlichkeit der vielen verschiedenen Gemeindeglieder gibt es zum Thema Kritik anbringen doch die Tatsache, dass es keine Unterschiede zwischen uns gibt. Wie komme ich darauf? Im Vers 39 sagt Jesus den Jüngern und seinen weiteren Zuhörern, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Und dann weiter im Vers 40, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, aber der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Also welchen Platz wir auch immer in der Gemeinde Jesu Christi einnehmen, wir sind alle gleichermaßen Sünder. Begnadigte Sünder zwar, aber unserer Herkunft nach sind wir alle Sünder und haben die Errettung durch Jesus Christus nötig. Und damit sind wir alle fehlbar. Und egal wie weit die Heiligung eines Christen in dieser Welt auch fortgeschritten ist, die Vollendung erreichen wir alle erst in der Ewigkeit, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben. Und diese Erkenntnis ist so wichtig, weil sie uns im Umgang miteinander demütig macht. Kein Christ in dieser Welt erreicht hier einen Zustand, der ihn in eine Lage versetzt, dass er Kritik selbst nicht mehr nötig hätte. Gibt es nicht. Und selbst der Apostel Paulus, der ja, wenn ich ihn mit mir vergleiche, ein haushoch überlegenes geistliches Leben geführt hat, hat von sich selbst gesagt, er ist in dieser Welt noch nicht vollendet. Auch er ist immer noch auf dem Weg, hat Kritik und Veränderung durch Jesus nötig und wird erst die Vollendung bei Gott erreichen. Dass Jesus die Notwendigkeit dieser demütigen Haltung im Umgang miteinander so deutlich bespricht, liegt vor allem daran, dass wir Menschen von Natur aus doch gerne einmal unsere eigene Fehlbarkeit verdrängen. Und hier legt Jesus uns seinen heilenden Finger in die Wunde, indem er uns mit der Frage begegnet im Vers 41, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Ich musste bei diesem Vers unweigerlich an den König David denken. Als der König David lange Zeit vor Jesu Eintritt in diese Welt, also in alttestamentlicher Zeit, geschickt den Tod seines Weggefährten eingefädelt hat in einer Kriegsauseinandersetzung, weil er die Frau seines Weggefährten gut fand und am liebsten selber heiraten wollte. Und dann sandte Gott den Propheten Nathan zum König David, der dem David sein eigenes Handeln in einer Geschichte verpackt um einen anonymen Mann erzählt hat und vor Augen geführt hat. Und als David diese Geschichte von diesem anonymen Mann hört, da wird ihm sofort klar, was dieser Mann getan hat. Da springt er auf voll Wut und Zorn und sagt, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und der Prophet Nathan sagt zu ihm, ja, du hast recht, König. Und du bist dieser Mann, du hast das getan. Also als David glaubte, Nathan spricht von jemand völlig anderem, da hat David das Unrecht, das der Mann getan hat, sofort erkannt und sofort begriffen, dass dieser Mann gegen den Willen Gottes handelt. Aber dass er selbst diese Person war, die das getan hat, was Nathan dort erzählt hat, darauf musste er erst durch den Propheten Gottes gestoßen werden. Das hat er von alleine nicht erkannt. Liebe Gemeinde, dass wir den Balken in unseren eigenen Augen so schlecht erkennen, das liegt nicht daran, dass wir oft nicht wüssten, was gut und böse in unserem Leben ist, sondern das hat vor allem damit zu tun, dass wir uns im Leben oft falsch fokussieren. Wir haben lieber den Bruder und die Schwester im Auge und beurteilen und begutachten sie an unserer Seite, anstatt uns selbstkritisch mit uns auseinanderzusetzen. Ich musste mir vor ein paar Wochen ein neues Auto kaufen. Manchmal ist das ja dran. Und kurze Zeit, nachdem das Auto bei uns zu Hause stand, hat jemand aus der Familie beim Rausstellen der Mülltonne vermutlich einen kleinen Kratzer in Lack gemacht. Nun bin ich zwar kein Autofetischist, aber so ein relativ neues Auto, wo man viel Geld für ausgegeben hat, das hat mich dann schon geärgert. Und dann schoss es mir gleich wieder in meinen Kopf. Das ist wieder mal so typisch. Kann man da nicht aufpassen? Das ist typisch meine Familie. Kein Respekt vor den Sachen, die anderen gehören. So habe ich es gedacht. Einige Tage später kam ich dann von der Arbeit nach Hause und habe die Tür selber ein bisschen schwungvoll aufgemacht. Wir haben da so enge Parkplätze und bin dann mit meiner Tür an das Auto des Nachbarn gestoßen. Dann bin ich ausgestiegen, habe geguckt, Tatsache ist bei dem heutigen Lack natürlich gleich ein kleiner Lackplatz zu sehen gewesen. Und mein zweiter Gedanke war, siehst du, dir kann sowas ganz genauso passieren. Du bist auch nicht besser als die anderen. Ich finde, die Elberfelder Bibelübersetzung formuliert es an dieser Stelle sehr treffend, wenn sie schreibt, dass wir den Balken im Auge des Bruders oft nicht wahrnehmen. Ja, die Wahrheit über uns selbst, die wollen wir oft nicht anerkennen. Das ist tatsächlich so. Doch es gilt, auch wir sind alle fehlbar. Liebe Geschwister, lasst uns daran denken, wenn wir uns das nächste Mal aneinander ärgern. Wenn wir uns das nächste Mal auch gegenseitig kritisieren müssen. Es gibt solche Situationen, da ist Kritik notwendig. Dann lasst uns das im Hinterkopf haben, dass wir alle fehlbar sind und in anderen Situationen genauso Kritik nötig haben. Doch allein die Einsicht der eigenen Unzulänglichkeit ist Jesus noch zu wenig. Denn er sagt weiter im Vers 42, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Glaubhafte Kritik kann also nur von einem Menschen kommen, der nicht nur zu seinen Fehlern steht und die Fehler offen zugibt, sondern der auch selbst hart an der Abstellung seiner eigenen Fehler arbeitet. Wie sonst sollten meine Kinder wohl meine Kritik über übertriebenen Alkoholkonsum deuten, wenn sie mich als ihren Vater auf jeder zweiten Familienfeier völlig besoffen erleben, der da vielleicht unflätige Lieder singt und rumpöbelt? Wie sollte die Jugend einer Gemeinde damit umgehen, dass die Älteren sie kritisiert, weil sie so oft im Gottesdienst fehlt, wenn die Älteren die Gottesdienstveranstaltung selber nur sporadisch besuchen? Es ist doch klar, so eine Kritik würde völlig fruchtlos bleiben. Die führt ins Leere. Liebe Gemeinde, Kritik muss auch unter Christen manchmal leider sein. Und es ist besser, Missstände und falsche Entwicklung, verletzendes Verhalten und viele andere Fehlentwicklungen anzusprechen, als sie unter den sprichwörtlichen Teppich zu kehren. Doch wer kritisieren muss, der sollte dies in aller Liebe und immer in dem Bewusstsein tun, dass er selbst fehlbar ist und Fehler macht. Nur so kann Kritik auch wirklich am Ende etwas Gutes bewirken und Frucht bringen. Nun haben wir in Bezug über Kritik und über christliches Kritisieren ja schon über einiges nachgedacht. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, naja, was war denn nun so besonders christlich an dem Kritisieren? Könnte das, was wir bisher gehört haben, nicht auch in einem guten Sozialkundebuch stehen? Oder könnte das nicht vielleicht auch in einem Ratgeber für Führungskräfte niedergeschrieben sein? Ja, es kann sein. Ich kenne nicht so viele Ratgeber für Führungskräfte. Möglich. Aber als dritten Punkt möchte ich doch noch ein Kriterium christlicher Kritik herausstellen, die christliche Kritik quasi als Alleinstellungsmerkmal hat und die keiner weltlichen Kritik irgendwie gleicht. Nämlich drittens, der christliche Kritiker nimmt seine Kritik aus einem von Gott erneuertem Herzen. Und das kann keine weltliche Kritik von sich behaupten. Obwohl ja auch oft Ungläubige versuchen und immer wieder bemüht sind, auch in Kritik gut miteinander umzugehen. Aber das kann keine weltliche Kritik von sich behaupten. Der christliche Kritiker nimmt seine Kritik aus einem von Gott erneuertem Herzen. Und das ist in Wirklichkeit das Fundament aller echt christlichen Kritik. Alles zuvor im Bezug auf Kritisieren Gesagte ist wahrscheinlich richtig und wohl auch zutreffend, aber es taugt nicht, wenn das Fundament, nämlich das christliche Herz, aus dem diese Kritik kommt, nicht stimmt. Ein von Gott erneuertes Herz. Jesus bringt diese Tatsache seinen Hörern in einem Vergleich aus der Natur nahe und sagt im Vers 43, da haben wir das gelesen, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Also jeder Baum kann immer nur die Früchte tragen und hervorbringen, die seiner Natur oder seinem Wesen entsprechen. Und so ist das auch bei uns Menschen im Grunde genommen. Der seinem Wesen nach sündige und darum von Gott abgetrennte Mensch kann auf Dauer keine bleibende Frucht aus sich hervorbringen. Und ein Blick in die Weltgeschichte zeigt uns doch, dass es dem Menschen nicht gelingt, dauerhaft konfliktfrei miteinander umzugehen, dauerhaft konfliktfrei miteinander in Frieden zu leben. So hart Menschen das auch immer wieder aus eigener Kraft versuchen und so hart sie daran arbeiten, so wenig gelingt ihnen das. Und wie sollte es auch gelingen bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen, bei den vielen verschiedenen Interessen, die die verschiedenen Menschen mit in das Leben hineinbringen? Wie kann man Frucht bringen, Kritik anbringen, wenn einen der Nachbar ständig provoziert? Es gab früher mal so eine Sendung auf RTL 2 oder so, ich weiß es gar nicht, wo es so um den Krieg am Gartenzaun ging. Manchmal habe ich da auch kurz reingeschaut. Es ist ja abscheulich, in welche Konflikte sich das steigern kann. Nachbarschaftsstreitigkeiten, dass Nachbarn mit dem Spaten aufeinander losgehen und so weiter, das glaubt man gar nicht. Und in solchen Konflikten sind die menschlichen Kräfte schnell am Ende. Aus einer hilfreich gedachten Kritik wird dann eine Provokation und dann am Ende ein erbitterter Streit. Aber die Kraft scheinbar unendlicher Barmherzigkeit im Umgang mit auch so schwierigen Menschen, mit denen wir es manchmal zu tun bekommen, die kommt aus einem Herzen, zu dem ein guter Mensch gehört. Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Aber was ist schon ein guter Mensch? Wenn Jesus von einem guten Menschen spricht, dann wird im Grunde genommen klar, dass er nur von einem wiedergeborenen Christen reden kann. Denn nur der durch den Glauben an ihn und sein stellvertretendes Sterben für die eigene Sünde, der durch den Glauben daran festhält, der hat ein erneuertes Herz von Gott. Und der kann auch eine Kritik hervorbringen, die den Menschen weiterhilft und die eine gesegnete Kritik sein kann. Liebe Gemeinde, diese Kritik braucht unsere Welt um uns herum auch. Die Welt, die sich von Gott so entfremdet hat, braucht eine liebevolle Kritik von uns Christen, die sie darauf hinweist, dass die Welt sich immer weiter von Gott entfernt und dass das nicht richtig ist, was sich um uns herum entwickelt. Und darum mache ich uns Mut, in diesem Sinne, mit diesem erneuerten Herzen, das Gott uns geschenkt hat, auch die Welt in aller Liebe und im Gedanken der Fürsorge zu kritisieren und ihr entgegenzutreten. Christlich kritisieren war mein Thema heute. Und ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Der christliche Kritiker behandelt seinen Nächsten also so, wie er selbst behandelt werden möchte. Auch dann, wenn es einmal Streitigkeiten gibt und man Kritik anbringen muss, geht man trotzdem würdevoll und achtend mit dem Nächsten um. Der christliche Kritiker kritisiert seinen Nächsten nur im Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit. Uns allen sollte immer im Hinterkopf sein, wenn wir dem anderen auf Fehler hinweisen müssen, dann dürfen wir dies nicht von oben herab tun, sondern müssen immer daran denken, dass auch wir ein fehlerbehaftetes Leben führen. Der christliche Kritiker nimmt seine Kritik aus einem von Gott erneuertem Herzen. Und in dieser Neuschöpfung dürfen wir Kritik in der Welt anbringen, Kritik, die die Welt auf Gott aufmerksam machen möchte. Kritik, die die Welt auf seine Rettungsmöglichkeit aufmerksam machen möchte. Ich wünsche uns, dass wir so miteinander umgehen und dass wir in diesem Bewusstsein einander kritisieren, da wo es notwendig wird. Und dann wird Gott auch das Miteinander segnen, trotz der einen oder anderen Schwierigkeit. Und dann muss man an Streitigkeiten nicht auseinandergehen, sondern wird auch Konflikte lösen können. Gott segne uns. Amen.